Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen in meiner Sendung Smürek trifft, die nach einer langen Sommerpause jetzt wieder zurück ist. Und diesmal kann ich sagen, ist das herzlich willkommen doppelt zutreffend, da ich heute Menschen zu Gast habe, die besonders herzlich sind. Sie kennen sicher die Sendung im Fernsehen, wie zum Beispiel Goodbye Deutschland, in dem es um Menschen geht, die im Ausland ihr Glück versuchen. Heute habe ich Menschen bei mir, die nicht nur im Ausland Glück gefunden haben, sondern sehr viel dafür tun, es auch zu vermehren. Denn sie sind Missionare auf einer Insel, deren Namen so viele Menschen noch nicht gehört haben. Sie heißt Sao Tomé. Wo liegt diese Insel? Wie kommt man dazu, sein ganzes Leben in Deutschland einzutauschen gegen eines in der Fremde? Und was genau erleben und machen eigentlich Missionare? Das wollen wir heute erfahren in meiner Sendung Smürek trifft. Und dazu begrüße ich heute Kerstin und Joachim Schulze bei mir. Hallo.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Wir haben uns heute einen Ort ausgesucht, der für Potsdam irgendwie auch steht. Das ist so der Eingang zum Park Sanssouci. Und direkt an der Friedenskirche. Wie sehr genießen Sie es, wieder mal auf deutschem Boden zu sein und hier in Potsdam zu sein?
Ja, wir sind dankbar, mal wieder hier zu sein, denn ja, ich persönlich vermisse das deutsche Essen. Und
was besonders? Was mögen Sie besonders?
Ja, jetzt im Sommer ein schönes Steak muss schon sein. Und darf auch eine Currywurst sein.
Pommes dazu?
Nee, Pommes braucht es nicht sein. Dann nehme ich den Salat, den meine Frau so lecker macht.
Okay. Aber es ist schon so ganz wichtig, dass man immer wieder hier, mal hier ist, ne?
Es tut ungemein gut. Wir sind halt auf einer sehr kleinen Insel und dann, ja, nach so ein paar Monaten, dann kommt ein schönes Gefühl irgendwann drauf, dass es ein bisschen klein wird, als ob man so im Aquarium so im Kreis schwimmt. Und da tut es gut, mal wieder, ja, auch kulturell gesehen gleichgesinnte Leute zu treffen und natürlich auch unsere eigenen Familien. Meine Geschwister, mein Bruder wohnt zum Beispiel jetzt hier in Potsdam-Babelsberg und da konnte ich jetzt in den letzten Tagen schon ein bisschen helfen beim Umzug.
Bevor wir darüber sprechen, was Sie heute machen, vielleicht in ein, zwei Sätzen mal, was Sie vorher gemacht haben.
Ganz konkret, ich habe hier eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht im Ernst von Bergmann. Und ja, mein Mann hat dann Theologie studiert, ich war noch auf einer theologischen Fachschule, also Gemeindereferentin, so alles, was um Kirchengemeinde geht, Kindergottesdienste, Frauenhilfen und ja, einfach für die Menschen da sein, ganz praktisch im medizinischen Sinne, ne? Verbandswechsel, aber auch, wir sagen seelsorgerlich, dieses Zuhören, die Menschen begleiten und ihnen beistehen durch dick und dünn.
Und Sie?
Ja. Wie gesagt, bin zur Schule gegangen in Werder-Havel, dort aufs Gymnasium. Und danach ging es dann schon nach Gießen für die Ausbildung, zum Studium und später noch mehr Spezialisierung Richtung interkulturelle Zusammenarbeit. Und wie wir dazu gekommen sind, ja, als Jugendlicher irgendwann kam dann der Moment, wo man sich gefragt hat, was mache ich mit meinem Leben? Und da habe ich ein Buch gelesen, das nannte sich Ein Mann, der Gott vertraut, und es hat mich so beeindruckt, dieses Buch über einen Missionar, heute würde man sagen, vielleicht christlicher Entwicklungshelfer, der in China gearbeitet hat, und da habe ich gesagt, ja, das kann ich mir auch vorstellen für mein Leben.
Die nächste Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, haben Sie im Prinzip schon beantwortet, wo Sie vorher gelebt haben. Ich habe jetzt Gießen gehört, dann Potsdam, dann Werder, das sind so die Orte, wo Sie vorher gelebt haben?
Ja, gebürtig kommen wir eben hier aus dem Havelland. Ich aus Reckahn, einem Dorf bei Brandenburg an der Havel, bin dort zur Schule gegangen. Und mein Mann kommt aus Schmergow, einem Dorf bei Großkreuzwerda. Und von daher fühlen wir uns doch sehr beheimatet hier.
Jetzt kriegt Schmergow mal richtig Aufmerksamkeit, das ist doch gut. Wann waren Sie das erste Mal in Afrika?
2006 sind wir dort hingegangen. Da bin ich auch das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen. Und
ach, wirklich?
Und sind dann gleich,
war es schlimm?
Nein, es war schön und wir sind gleich fast 2 Jahre dort geblieben, in Äquatorialguinea. Das ist auch im Golf von Guinea, an der Küste von Zentralwestafrika, ein kleiner Staat, wo dann vorgelagert auch die Inseln liegen, wo wir jetzt heute drauf arbeiten.
Das heißt, Sie sind ins Flugzeug gestiegen ohne Rückflug, weil Sie dann gleich 2 Jahre da geblieben sind?
Ja, genau.
So war der Plan oder haben Sie dann vor Ort gesagt, ja, das ist so schön hier, wir bleiben einfach lange?
Es war schon der Plan, ne? Die erste Zeit so am Stück 2 Jahre Äquatorialguinea. Das war auch unsere Orientierungszeit für Afrika. Ne? Wie lebe ich und überlebe ich dort? Und man kennt es ja, wenn man irgendwie verreist, am Anfang ist immer alles toll und dann wird es schwierig und dann kriegt man so den Kulturschock. Und man muss eine Weile im Land bleiben, um aus diesem Kulturschock wieder rauszukommen und es zum Schluss doch gar nicht so schlecht zu finden. Und von daher diese Zeitspanne 2 Jahre. Es war schön, aber es war auch herausfordernd. Also das wollen wir nicht verschweigen.
Was ist denn dieses nicht schlecht? Also wenn Touristen reisen, sagen die so oft ja, am meisten hat mich die Landschaft begeistert. Gutes Wetter war ja auch. Wie war das bei Ihnen? Was hat Sie an dem Kontinent besonders begeistert?
Was hat uns begeistert? Ich muss schon sagen, die Menschen haben uns am Anfang sehr begeistert, mit einer scheinbaren großen Fröhlichkeit, auch Dankbarkeit, auch in einfachen Lebensumständen oft, dass sie halt ja, ihr Leben leben und es manchmal bewusster und intensiver in den Beziehungen, als wir das oft hier bei uns kennen, wo man ja doch sehr oft getrieben wirkt in einer gewissen Leistungsgesellschaft. Ja.
Und als Sie dann diese ersten 2 Jahre da waren, hat sich dann die Idee, dass Sie sich engagieren wollen, besonders gefestigt dann auch in diesen 2 Jahren, dass Sie gesagt haben, jetzt machen wir was, jetzt tun wir was hier vor Ort?
Ja, also wo wir nach Äquatorialguinea gegangen sind, war das schon so in Vorbereitung und mit der Vision für Saint-Thomé und Príncipe, diesem Inselstaat, wo wir heute arbeiten. Denn wir würden sagen, Gott hat uns schon etliche Jahre vorher dieses Land besonders aufs Herz gelegt. Nur von Europa aus war es gar nicht so einfach, dorthin zu kommen. Ehemalige portugiesische Kolonie und von unserer Organisation, mit der wir jetzt arbeiten, die hat eben ein Team, eine Verbindung nach Äquatorialguinea, sodass wir erst dorthin sind, aufs Festland zur Vorbereitung, um dann kurze Zeit später auf die Inseln rüber siedeln zu können, sozusagen nach dem portugiesischen Studium und dort beginnen.
Das heißt, das erste Mal auf Sao Tomé waren Sie wann?
Das erste Mal 2007 noch von Äquatorialguinea aus und dann sind wir umgezogen 2011 nach dem Sprachstudium in Portugal.
Und vielleicht nochmal so ein Gefühl der ersten Eindrücke von dieser Insel. War das jetzt nochmal ganz anders als das andere Land?
Also die Inseln an sich hatten dort einen begeisterten Eindruck. Denn vorher Äquatorialguinea ist deutlich verschlossener, ist eigentlich so eine kleine afrikanische Diktatur, wo man immer wieder Polizei und Militärs auf den Straßen hat und Barrieren. Und da fühlten wir uns oft schon sehr kontrolliert und eingeschränkt im Bewegungsradius und auch was man so machen kann. Und als wir nach Sao Tomé kamen, da waren wir ganz begeistert. Zunächst erstmal vom Bäcker, denn vorher hatten wir nur so eine weißen Strippen und jetzt gab es plötzlich eine Vielzahl von verschiedenen Brötchen, sogar so eine Art Körnerbrot. Und das hat uns erstmal gleich begeistert und wir konnten ganz frei ein Auto mieten und uns auf der Insel frei bewegen, ohne dass uns irgendjemand gestoppt oder angehalten hätte. Und selbst wenn die Polizei ihn anhält, wenn man die Papiere dabei hat, ist alles in Ordnung und dann geht es reibungslos. Es ist also sehr einladend gewesen und hat uns erstmal begeistert von der Offenheit auch der Menschen uns gegenüber.
Sie haben ja erzählt, dass Sie dann umgezogen sind. Wer hatte von Ihnen beiden die Idee, den Lebensmittelpunkt dahin zu verlagern? Und war der andere dann damit sofort einverstanden oder gab es erst, mussten Sie sich erst ein bisschen Zeit geben?
Ja, wir würden sagen, das war ein Fingerzeig vom lieben Gott, denn er hatte mir schon 2001, also 10 Jahre bevor wir auf die Insel gekommen sind, einen Traum geschenkt, also würde ich dazu sagen, denn...
Also so ein Nachttraum.
Genau, ein Nachttraum, denn wir kannten die Insel nicht und in diesem Traum, das war noch vor dem Frühdienst, ne, im Krankenhaus auf Station, habe ich geträumt, dass von dieser Insel und dass wir dort leben und arbeiten und die Menschen dort gesehen und die Landschaft und auch so die Beschreibung, denn ich las im Traum, ja, wo arbeiten wir dann? Und dann hieß es vor der Westküste Zentralafrikas, 7 Kilometer nördlich vom Äquator.
Konkret können Sie träumen, das ist nicht schlecht.
Ja, ne, so, deswegen sagen wir, Mensch, das kann nur etwas Übernatürliches gewesen sein. Und als wir danach schauten, am nächsten Tag ist da irgendwas auf der Landkarte, fanden wir eben Sao Tomé, wo die Südspitze fast auf dem Äquator ragt. Und dann haben wir gesagt, wenn uns der liebe Gott da haben will, dann wird er auch einen Weg öffnen und finden.
Sie waren auch gleich d'accord?
Eigentlich ja. Also ich hatte grundsätzlich schon eine Bereitschaft, irgendwo im Ausland zu arbeiten, als so eine Art Auslandspfarrer oder in einem Entwicklungsdienst. Und das Konkrete kam dann von meiner Frau. Aber das ist sehr gut, denn ich bin grundsätzlich sehr flexibel und anpassungsfähig und bin für vieles zu begeistern. Und meine Frau ist eher so ein, verwöhntes Einzelkind manchmal. Und da passte das einfach gut, weil Gott ihr das gesagt hat. Und wenn sie sich irgendwann mal beschwert, dann kann ich sagen, das war deine Idee.
Alles klar, das ist eine recht bequeme Haltung, aber das ist total in Ordnung. Sie waren also dann, sind dorthin gezogen und wie es dann dort weiterging und wie sie sich heute dort bewegen und wie sie sich engagieren, hören wir nach der nächsten Musik.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ich habe ein Thema, das irgendwie auch mit dem Sommer zu tun hat, denn auf der Insel, wo meine beiden Gäste arbeiten und leben, da ist meistens Sommer. Prüfen wir gleich nochmal, ob das so ist, aber zumindest von den Temperaturen her könnte man das sagen. Wir werden es herausfinden mit meinen Gästen Kerstin und Joachim Schulze. Willkommen zurück. Sie leben jetzt in Sao Tome. Vielleicht noch einmal kurz die Insel beschreiben, damit wir irgendwie, also Sie haben es geträumt konkret, aber für die Hörerinnen und Hörer, die nicht geträumt haben, wie Sao Tome aussieht, mal kurz beschreiben. Wie kann man sich die Insel vorstellen? Wie groß ist die? Gibt es ein Bundesland, was so ähnlich groß ist, so dass wir mal vielleicht eine Größenordnung haben?
Ja, also Sao Tome und Príncipe sind zwei Inseln. Insgesamt haben wir dort etwa 200.000 Einwohner. Die Hauptinsel ist so etwa 85 Kilometer lang, 35 Kilometer breit und die zweite deutlich kleiner. Beide zusammen, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie kleiner sind wie das Land Brandenburg. Wahrscheinlich sogar deutlich kleiner. Denn man kann ja innerhalb von, ja, anderthalb Stunden, zwei Stunden ist man schon vom ganzen Norden in den Süden gefahren, in der Küste entlang. In der Mitte haben wir einen hohen Berg für diese kleine Insel, 2000 Meter etwa.
Wahrscheinlich der Ursprungsberg, ne, wo der Vulkan mal irgendwann ausgebrochen ist.
Genau, all diese Inseln sind halt durch Vulkane entstanden, aber vor sehr langer Zeit und sind auch nicht aktiv. Und deshalb sind heute, weil es in Äquatornähe liegt, haben wir da halt einen tropischen Regenwald, dichte Bewaldung, immer schön schwül, warm, feucht, um die 30 Grad. Aber es gibt auch ein paar Monate, wie jetzt im deutschen Sommer, ist auch bei uns eine Art Trockenzeit, nennt sich Gravanna, wo es eigentlich kaum regnet und es auch ein bisschen frischer ist und bewölkter. Also bietet eher für Leute sich an, wenn man wandern möchte, ist die Sommermonate besser.
Ich glaube, mit Ihren Aktivitäten sprechen Sie die Sprache der Liebe, so würde ich es mal sagen. Aber welche Sprache spricht man dann eigentlich offiziell dort?
Ganz offiziell Portugiesisch.
Ja, ist es leicht zu lernen, Portugiesisch?
Also für mich war es relativ leicht, denn ich nuschle von Natur aus
etwas. Ne, machen die so.
Ja, und dadurch passt es von der Aussprache. Es hat eine große Nähe zum Spanischen und mittlerweile muss ich sagen, ja, mag ich es echt.
Wie haben Sie sich am Anfang verständigt? Also gibt es da noch irgendeine andere, eine englische Alternative oder Hand und Fuß oder wie macht man da?
Ja, also Englisch, Französisch kommt man durch, aber wir waren eben vorher in Portugal zum Sprachstudium und das hilft schon, also da nicht so viel Englisch gesprochen wird.
Mhm. So, jetzt haben Sie sich entschlossen, Sie haben geträumt, Sie haben sich darauf verständigt und Sie sind dorthin gezogen. Also wenn ich mir jetzt einen Umzug innerhalb Deutschlands vorstelle, dann stelle ich mir so ein LKW vor, dann lädt man einen wieder aus. Wie ist das, wenn man auf so eine Insel zieht? Erstmal, wie findet man überhaupt eine Wohnung oder eine Wohnmöglichkeit? Gibt es da ein Portal oder spricht man jemanden an oder wie macht man das?
Ja, da wir den ersten Besuch schon 2007, ein paar Jahre vorher gemacht haben, da haben wir versucht natürlich Kontakte zu knüpfen. Da haben wir viele Interviews geführt, mit verschiedensten Leuten geguckt, wie sieht die Situation aus und durch diesen Besuch hatten wir schon ein paar Kontakte und die haben wir vorher dann natürlich auch informiert, auch wo es darum ging, um Projektplanung, was wollen wir vor Ort machen, was könnten wir machen, was macht Sinn. Und dadurch hatten wir da schon ein paar Ansprechpartner und sind erstmal untergekommen bei einer Freundin, einer Bekannten aus dieser Zeit für die ersten Wochen. Und dann schaut man sich halt nach einer Wohnung um. Denn tatsächlich ist es nicht so einfach, vom Außen halt sich da ein Bild zu verschaffen oder eine Wohnung zu finden.
Also man läuft durch die Straße und guckt, welches Haus ist nicht bewohnt, wird vermietet und fragt sich dann durch.
Ah ja, okay. Das ist auch eine ganz sympathische Art. Dann ist man gleich vor Ort. Muss man nicht Besichtigungstermine machen. Das ist auch ganz schön. Wie leben Sie heute dort? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, heute haben wir auch ein schönes Haus, wo wir unseren Lebensmittelpunkt haben, aber auch von dort aus arbeiten wir. Also wir haben unser Büro dort, wir haben eine Bibliothek mit einem Konferenzraum, wo wir Gespräche und Treffen haben. Früher wurde auch in unserem Haus unterrichtet. Wir haben dort eine theologische Ausbildungsstätte und die wir jetzt aber ausgelagert haben. Und von daher würde ich mal sagen, gar nicht so viel anders wie hier, denn man hat angefangen so mit 2 Koffern jeder und nun über die Jahre, wir sind schon noch etliche Zeit dort, 12 glaube ich, und dann Stück für Stück sich die Sachen zusammengesucht und sein Haushalt aufgebaut.
Also es gab keinen großen Überseecontainer, den Sie gemietet haben, um dann alles dahin zu bringen?
Nee, nur jeder 2 Koffer. Zu der Zeit konnte man auch noch auf 32 Kilo gehen und noch einen Zusatzkoffer dazu nehmen.
Beim Flug?
Da kommt schon einiges zusammen, da muss man gut schleppen, wenn man so ungefähr 150 Kilo dabei hat. Wir haben durchaus aber auch was verschifft, so 2-Euro-Paletten, die man mit Kartons halt bestücken kann. Und da hat man schon mal ein bisschen Start. Aber der kam erst ein halbes Jahr später. Ja.
Mhm. Und heute kann man Sie besuchen oder darüber hinaus vielleicht noch ein paar Tage Urlaub da machen? Wie kommt man da hin?
Ja, Sao Tome ist wird immer mehr zu einem Touristenland, ist übertrieben. Es ist schon noch ein Geheimtipp, aber wir sehen jede Woche Touristen reinkommen.
Nach der Sendung nicht mehr.
Es ist wunderschön, man kann über Portugal anreisen, man fliegt von Berlin oder München oder Frankfurt halt erstmal nach Lissabon und idealerweise bleibt man da über Nacht und fliegt nächsten Morgen dann weiter, nochmal 6,5 Stunden nach Sao Tome. Das geht recht unspektakulär und direkt mit TAP, fast jeden Tag gibt es mittlerweile eine Flugverbindung.
Und die Dr. Stefan Knabe Stiftung hier aus Potsdam hat auch einen deutschsprachigen Reiseführer herausgegeben. Der erste eben in Deutsch mit wunderbaren Tipps und wenn man sich an diesen Reiseführer hält, dann kommt man gut durchs Land und braucht auch kein Portugiesisch. Also können wir nur wärmstens empfehlen.
Ist er das? Den haben Sie mitgebracht?
Den habe ich sogar mitgebracht.
Der Mann, also, wenn Sie das sehen können, das ist ja ein tolles Bild da vorne.
Der kommt ganz frisch aus dem Druck und jetzt seit ein paar Tagen ist er auch zu finden bei Amazon. Nennt sich Sao Tome und Principe, der Reiseführer. Die Autorin ist die Kathleen Becker und sie haben wir auch wirklich persönlich schon kennengelernt, haben oft zusammengesessen und ausgetauscht über die Situation in Sao Tome und es ist wirklich ein lohnenswertes Ziel. Wir haben jetzt schon etliche auch Besucher gehabt, auch Freunde von uns, die gekommen sind, Leute, die unsere Arbeit kennen seit Jahren. Und da kommen ab und zu jetzt Leute und sind ganz erstaunt, wie vielseitig diese kleine Insel ist.
Toll, dass es jetzt auch diesen deutschsprachigen Reiseführer gibt. Super, gucke ich mir gleich mal an. Fand es fantastisch. Und für alle, die ihn haben wollen, da ist dieser große, bekannte Internethändler eine ganz gute Adresse. Für viele Menschen ist das Thema Sicherheit ja auch ein großes Thema. Wie sicher fühlt man sich auf Sao Tome?
Also im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern würden wir sagen, doch sehr sicher. Es ist klein, übersichtlich. Natürlich nicht so liebe Menschen gibt es überall. Aber ich gehe abends auch spazieren im Dunkeln. Bei uns wird es natürlich schon früh dunkel, aber man sollte die normalen, sage ich mal, Sicherheitsvorkehrungen beachten, aber berücksichtigen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein demokratisches Land und herzlich willkommen.
Ja, haben wir ein bisschen Lust drauf gemacht. Ich habe auch Lust bekommen. Kann man durchaus mal eine Reise hinmachen. Lissabon als Zwischenziel ist ja auch ganz fantastisch. Kann man sich vielleicht auch die Stadt nochmal angucken. Gibt es sowas wie eine beste Reisezeit?
Es hängt ein bisschen davon ab, wonach man sucht und schaut, was man machen möchte. Und da täuschen sich manche Leute. Also da es ein tropisches Land ist, gehen wir davon aus, sollte man auch das tropische Klima mitbekommen. Das gehört dazu. Und hat, wenn wir Zeiten haben, wo es heiß ist, wo es viel regnet, heißt es aber nicht, dass es die ganze Zeit regnet. Sondern es gibt ab und zu mal einen Schauer oder mal einen Regentag. Und dann hat man auch wieder 2 Tage keinen Regen und noch nicht mal einen Schauer. Aber dafür wird man dann belohnt mit ganz kräftigen, saftigen, tropischen Farben. Durch diesen Wechselspiel von intensiven Wolken, Regenwolken irgendwo und dann wieder intensiven Sonnenschein mit schönen Regenbogen und natürlich das Wasser so schön türkisgrün. Dafür braucht man aber halt dann die Zeiten, wo es auch regnet. Am heißesten ist es bei uns im Herbst und im Frühjahr. Und unsere Favoritenzeit ist eigentlich eher so Januar, Februar und dann auch Mai, Juni, wo es dann wieder etwas kühler wird. Die sogenannte Gravanna, die ist halt von Juni bis September. Das ist eher interessant für Leute, die Wandertouren machen wollen, wo es dann halt meistens bedeckt ist und auch etwas windiger und ja, kühler und vor allen Dingen trocken.
Das ist doch ganz fantastisch. Jetzt können wir alle mal die Augen schließen und uns mal diese Insel vorstellen und so ein bisschen visualisieren. Das klappt ja dann ganz gut. Dann geht man ja meistens dann auch wirklich hin. Und zwar machen wir das mit Musik. Danach hören wir weiter, wie Ihre spannende Arbeit und Ihr Leben auf der Insel ist.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zurück bei Smurek trifft. Heute Kerstin und Joachim Schulze. Sie sind Missionare in Afrika und das ist ganz schön spannend. Wir werden das mal beleuchten. Wie genau sieht denn Ihre Arbeit auf Sao Tome aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Wie sieht unsere Arbeit aus? Wir sind natürlich dafür da, um den Kirchen, Christen, aber natürlich jeden Menschen hat dort zu dienen. Was für uns wichtig ist, ist natürlich, wir haben eine Beziehung zu Gott und möchten gerne, das, was wir kennenlernen durften, auch ausdrücken und leben in Wort und Tat mit den Leuten vor Ort. Wir glauben, dass alle Leute die Chance bekommen sollten, irgendwie einen Christen kennenzulernen, Berührungspunkte zu haben, um darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass es einfach Gott gibt, dass es auch die Bibel gibt. Aber wie das denn praktisch aussieht bei uns, wir arbeiten in einer Schule, ein Ausbildungszentrum, wo wir kirchliche Mitarbeiter schulen, die es vor Ort gibt. Und wir sind involviert in verschiedensten sozialen Projekten, um halt die Liebe Gottes zu zeigen. Dazu gehören Ehrenamtskindergärten in ärmlichen Gegenden, wo wir einfach zuarbeiten, ermutigen. Dazu gehört sogar ein Projekt, was jetzt ganz neu entstanden ist in den letzten 2 Jahren, ein Projekt in Partnerschaft auch mit der Dr. Stefan Knabe Stiftung und dem Krankenhaus Ernst von Bergmann, wo wir jetzt erleben durften, dass plötzlich keine Ärzteteams kamen, um den Leuten in Sao Tome zu dienen. Und dazu kann meine Frau vielleicht besser was sagen. Sie hat da als Krankenschwester noch einen besseren Einblick.
Wie ist denn das mit der Gesundheit auf Sao Tome? Ist es der Bereich, wo am meisten Hilfe benötigt wird?
Ja, wie man sieht, es ist ein großer Bereich, das stimmt schon. Von daher sind wir sehr dankbar, dass hier die Chirurgie, insbesondere die plastische Chirurgie und der Dr. Gotz aus dem Ernst von Bergmann Teams sendet von plastischen Chirurgen, die dort gerade so Verbrennungsopfer und andere behandeln und der jetzt schon zum dritten Mal kam und die Zusammenarbeit hoffentlich weitergeht. Aber es gibt so eine Grundversorgung, nur diese Spezialisierungen wie eben jetzt Plastikchirurgie oder Augengeschichten, Zahnarzt, das wird dann schon schwieriger und da sind wir immer dankbar, wenn Teams vom Ausland reinkommen und sich diesen Fällen annehmen. Insgesamt im Vergleich zu anderen Ländern Afrikas hat man eine ganz gute Grundversorgung. Ne? Wenn man zum Beispiel Malaria hat, geht man ins Krankenhaus, wird behandelt. Das durften wir auch schon erleben. Andere Geschichten, aber wenn es jetzt spezieller wird, ne, so Richtung Herz-Kreislauf oder schwere Erkrankungen, da müssen dann Menschen, wenn es möglich ist, nach Portugal evakuiert werden.
Verstehe. Also macht man mit diesem Transfer der Ärzte auch wirklich einen ganz großen Schritt und hilft dort ganz gewaltig. Sie sagen, es ist ein Bereich von vielen. Wo helfen Sie noch an? Also was sind noch Punkte oder Bereiche, wo Sie sagen, da ist groß viel Hilfe notwendig?
Hilfe ist natürlich in ganz vielen Bereichen nötig, aber nicht alles ist unsere Aufgabe. Wir sind dorthin berufen worden, hingestellt worden, um natürlich im kirchlichen Bereich zu helfen, speziell bei uns halt in der Erwachsenenbildung. Das ist unser Schwerpunkt. Wir glauben, dass es total wichtig ist, christliche Ethik, Werte vorzuleben, miteinander zu leben. Und die kann man natürlich gut entdecken, auch in der Bibel, die für uns tatsächlich auch heute noch wichtig ist und ein Maßstab ist. Menschen, die ganz wenigen Dingen zurechtkommen müssen in ihrem Leben, in ihrem Alltag, ganz nah an den existenziellen Bedürfnissen leben, sind genauso offen oder verschlossen wie die Menschen hier. Aber bei vielen kommen Zeiten und Phasen im Leben, wo sie dann merken, irgendwie muss es da noch ein bisschen mehr geben, wie nur schlafen gehen, essen und arbeiten. Und wenn man ins Gespräch kommt und sagt, wir gehen davon aus, Gott hat dich auch geschaffen, begabt, befähigt, hat eine gute Gedanken für dein Leben. Wenn Leute das erfahren können, dass Gott präsent sein kann, hier wie dort bei Ihnen, dann bekommen viele Leute plötzlich eine andere Perspektive und werden neugierig, wollen mehr erfahren darüber, was vielleicht Gottes Plan für ihr Leben ist und was es heißt, auch als würdig, menschenwürdig auch zu leben und seine Umwelt um sich herum zu gestalten, Familie zu gestalten. Ganz viele kommen aus unserer Sicht sehr zerrütteten Familienverhältnissen, was auch darauf zurückzuführen ist, durch die Kolonialzeit, wo es halt auf den Inseln wurden Tausende und Abertausende Sklaven hingebracht von verschiedensten Volksgruppen an der Küste entlang. Und der Gutsherr hat halt auf den Plantagen die Leute versorgt mit Essen, mit dem Nötigsten an Kleidung und Unterkunft. Aber es gab keine natürlichen Familienstrukturen. Und das spüren wir bis heute, selbst nach dem Ende der Kolonialzeit 1975, dass ganz viele Familien erstmal ganz neu für sich entdecken, wie gestalten wir nun Leben. Es gab natürlich vorher auch viele Liebschaften, viele Kinder. Es ist ein sehr kinderreiches Land. Aber es wurde ja nie geheiratet, oft nicht als Familienverband zusammengelebt. Der Mann empfand keine Verantwortung für seine Kinder. Das hat ja immer der Gutsherr früher gemacht. Und jetzt zu hören, ja, da gibt es auch durchaus Ideen, wie Familienstrukturen aussehen können. Die Eltern haben Verantwortung für ihre Kinder. Dazu gehört Prägung, dazu gehört Vermittlung und Erziehung, Vermittlung von Werten im Leben. Und da halten wir die christlichen Werte, mit denen wir groß geworden sind, für sehr geeignet. Aber das muss natürlich jeder für sich selber beurteilen. Aber das Angebot soll da sein, dass die Leute merken, ja, es macht Sinn, dass Eltern sich um ihre Kinder intensiv kümmern, ihnen Liebe zeigen und ihnen auch, ja, bis hin zu den 10 Geboten. Das sind gute Orientierungshilfen fürs Leben. Und ja, wir erleben dort, dass viele Leute da sehr interessiert sind und sehr offen sind und gerne bereit sind, davon zu hören und sich prägen zu lassen. Ja.
Wie können wir uns die Bildung vielleicht ein, zwei Sätze dazu ganz praktisch vorstellen? Sind das dann mehr, bilden Sie in Gruppen aus oder kommen die Leute einzeln zu Ihnen? Wie kann man das vorstellen?
Ja, wir haben eine theologische Ausbildungsstätte. Und da bieten wir Kurse an. Zu Beginn waren es so 2 Jahreskurse für Gemeindeleiter, Pastoren, aber auch ehrenamtliche Gemeindemitarbeiter, wie man es hier auch kennt, ne? Gemeindereferenten und, oder Jugendmitarbeiter. Und das haben wir jetzt umgestellt auf ein Modulsystem von 1 bis 2 Wochen Modulen, wo dann die Gemeindemitarbeiter oder Pastoren kommen können und sich ausbilden lassen in verschiedenen Themen, ne, so aus Kirchengeschichte, das Neue Testament, Gemeindepädagogik und so weiter. Und das läuft dann über mehrere Jahre. Und da mieten wir den Konferenzraum der Nationalbibliothek an, wo wir so 100 bis 150 Studenten haben auf einmal sozusagen. Und das ist eine Abendschule, weil selbst die Pastoren oft tagsüber eben arbeiten müssen, um sich ihren Unterhalt zu verdienen. Und dann auch diese Gemeindemitarbeit, das eher ehrenamtlich ist und deswegen eine Abendschule. Und da freuen wir uns ja über diese große Beteiligung, weil wir sehen, wie die Leute wirklich daran interessiert sind, ihre Gesellschaft mitzuprägen, zu verbessern, ne? Die Kinder von der Straße zu holen, ihren Normen und Werte zu geben, eben, dass sie nicht mit 12, 13 die Mädchen schon schwanger werden, sondern guck mal, was möchtet ihr aus eurem Leben machen? Schaut mal, welche Begabung hat euch Gott gegeben? Ne? Geht zur Schule. Einige Gemeinden haben auch Schulunterstützung, sozusagen Hausaufgabenhilfe und sowas. Und da sind wir sehr dankbar, dass sich da die Kirchengemeinden so engagieren.
Das heißt, Sie sind auch sehr viel im Abendbereich unterwegs und Schulen auch sehr viel in der Abendzeit. Ne? Ja. Aber Sie haben sicherlich durchaus einen strukturierten Tag. Klingelt der Wecker bei Ihnen oder lassen Sie sich so in den Tag? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, der Schwerpunkt liegt am Abend, aber wir starten morgens so um 7, 37, was für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich schon relativ spät ist. Aber da wir halt oftmals die Schulungen inzwischen 17 und 21 oder 22 Uhr haben, passt es dann auch wieder. Ja.
Wir hatten einen Gast vor kurzem, der meinte, ja, man lässt sich hier so treiben in den Tag hinein, denn das deutsche Terminsystem funktioniert nicht. Man weiß ja nie, was kommt, weil selbst wenn man Termine macht, heißt es nicht, dass sie eingehalten werden. Und wir sagen immer, man braucht auf niemanden warten, weil man weiß ja nie, wann derjenige dann kommt. Also das heißt, man fängt an, etwas zu tun, was gerade funktioniert. Wir haben gerade Strom, also können wir die Maschinen betätigen. Ne? Die Stadt hat gerade Strom, also das Zentrum, dann kann ich dorthin gehen, weil dann kann ich zum Beispiel in der Bank irgendwas erledigen oder in der Tischlerei, wann die Maschinen funktionieren. Und so muss man immer gucken, was geht gerade. Und wenn es regnet, dann ist ganz schwierig, weil so ein Tropenregen, dann bleibt erstmal alles stehen. Also man wird sehr viel von den äußeren Umständen dann bestimmt und dementsprechend der Tagesablauf, der nicht so planbar ist.
Man kann also lernen, Kontrolle abzugeben dann irgendwie auch, ne? Also dass man nicht alles kontrollieren kann, was man hier in Deutschland ja wirklich jede Minute versucht, ne?
Ja, ich schreibe morgens normalerweise auch meine To-Do-Listen noch immer auf Papier und streicht, habt ihr dann immer in meiner Hemdtasche drin und einen Teil davon bekommt man hin, aber das meiste eben nicht. Und dafür bekommt man aber auch Sachen hin, die gar nicht auf der Liste stehen, ganz plötzlich, weil man Leute in der Stadt trifft. Ist so ein bisschen, jeder kennt jeden, nach ein paar Jahren kennen wir wirklich sehr viele Leute und dann ergeben sich plötzlich Begegnungen in der Stadt und Gespräche, wofür die Leute sich auch immer Zeit nehmen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Und gerade in den letzten Wochen, wir sind jetzt selber ja in Deutschland, aber wir haben gehört, die letzten Wochen waren sehr herausfordernd. Es gibt eine starke Energiekrise. Das heißt, es gab etwa 3 Wochen lang waren die Tankstellen zu und dann gibt es kein Benzin und Diesel mehr und dann kommt vieles von dem normalen Arbeitsleben zum Erliegen. Keiner geht mehr zur Arbeit.
Die Versorgung, ne?
Auch die Versorgung, die Schulen schließen und der Strom fällt meistens aus. Wir sind dankbar, dass jetzt wieder ein Schiff gekommen ist, damit die Versorgung wieder sich normalisiert.
Das war eine Ausnahmesituation.
Okay, kann ich gut verstehen. Wir haben uns ja auf einem Sommerfest von Dr. Knabe kennengelernt, der mittlerweile auch Professor ist, wie ich erfahren habe. Eine wirklich spannende Unternehmerpersönlichkeit, der unter anderem ja auch Honorarkonsul von Sao Tome geworden ist. Wie sind Sie mit ihm zusammengekommen? Wie haben Sie sich gefunden? Haben Sie auch wieder geträumt?
Auch nein, auf Sao Tome. Dann, es wäre ja naheliegend hier in Potsdam, aber Potsdam ist doch ein bisschen größer. Und Sao Tome, insbesondere auf Prinzipe, haben wir, ich ihn das erste Mal getroffen. Es ist wirklich eine sehr kleine Insel und die Nachbarinsel von Sao Tome, UNESCO Weltkulturerbe, wirklich wunderschön, aber eben sehr übersichtlich. Dort leben nur 7.000 bis 8.000 Leute und da war er auch. Als wir dort unseren Unterricht hielten, wir haben dort eine Zweigstelle und so viele Deutsche gibt es nicht. Man hat sich dann getroffen, kennengelernt und von da seitdem eine gute Zusammenarbeit. Arbeiten wir sozusagen vor Ort in der Koordination, auch mithilfe der Projekte und ja, sind sehr dankbar über diese Wegführung.
Letztendlich haben wir uns im strömenden Regen durch den Wald gekämpft, um zu einem kleinen Hotel zu gelangen, wo der Herr Dr. Stefan Knabe untergebracht war. Und das war so intensiver Regen, wie wir ihn auch selten erleben. Und wir waren dankbar, als wir dann endlich angekommen waren und zusammen essen konnten. Und dann war das so eine, ich will nicht sagen spirituelle Erfahrung, aber irgendwie haben wir uns auf Anhieb verstanden, dadurch, dass wir auch alle aus dem Brandenburger Land kommen. Und man hat die gleiche Sprache gesprochen und gemeinsame Ideen entworfen und sind jetzt dankbar, wie schön das miteinander passt.
Wie hat Dr. Knabe oder Professor Dr. Knabe Ihre Arbeit unterstützt?
Ja, in der Zusammenarbeit, insbesondere im sozialdiakonischen Dienst, denn während Corona waren auch bei uns die Schulen geschlossen. Und da haben wir überlegt, was können wir machen, um der Bevölkerung zu helfen. Und haben eben soziale Projekte entwickelt, im ersten Jahr mit Lebensmittelhilfe, im zweiten Jahr mit Schulmaterialien, wo dann die Schule wieder startete, aber eben auch bei uns die Krise angekommen war, sodass die Eltern weniger Geld für solche Dinge hatten. Ja, ist ja doch schon eher so von Hand in Mund. Und dann hat die Dr. Stefan Knabe Stiftung zum Beispiel uns auch unterstützt und eben hatten wir eine Zusammenarbeit bei der Verteilung und Anschaffung der Schulmaterialien, so Schulstarter-Kits mit Rucksäcken. Und das ist sehr schön im Bereich der Bildungsarbeit. Und eben, dass man jetzt zusammen auch diese medizinischen Projekte angeht. Wir in der Koordination vor Ort und auch der Betreuung einzelner Patienten, dass sie überhaupt zu den Voruntersuchungen kommen können, dort den Transportkosten und so weiter. Und von der Stiftung aus eben hier die Verbindung zum Krankenhaus, sodass man merkt, da kommen eben die beiden Seiten zusammen aus Deutschland und wir vor Ort.
Nicht nur Sie und Herr Knabe können helfen, auch die Menschen, die jetzt zuhören. Wie können die eigentlich am besten helfen?
Ja, zum einen, wer da Verbindungen hat zur Dr. Stefan Knabe Stiftung, das ist natürlich dankbar für Leute, die sich dieses Anliegen auch teilen, um sich da zu engagieren. Wir selbst arbeiten auch mit einem kleinen Verein, der nennt sich Weltweiter Einsatz für Christus, mit Sitz in Frankfurt. Und auch darüber kann man gerne unsere Projekte unterstützen, die wir dort vor Ort realisieren. Ja.
Gibt es da Internetseiten, die wir vielleicht sagen können?
Ja, der Weltweiter Einsatz für Christus, WEC kurz, den findet man im Internet und der deutschen Seite. Und da kann man sich dann hinwenden.
Okay, wir hören Musik und in der Zeit können Sie ja mal kurz gucken, ob Sie das finden.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft. Heute mit Kerstin und Joachim Schulze. Was ist anders, wenn man auf einer Insel im Atlantik lebt, ganz in der Nähe des Äquators? Das will ich heute rausfinden mit meinen Gästen Kerstin und Joachim Schulze. Sie sind aus Deutschland und immer noch ein paar Monate im Jahr hier. Worin besteht der größte Unterschied, den Sie spüren, mal abgesehen vom Steak, was es da nicht gibt?
Ja, vielleicht in der Mentalität der Menschen. Ne? Mein Mann hat es ja vorhin schon erwähnt, wenn man jemanden trifft, die haben irgendwie immer Zeit. Dementsprechend funktioniert
herrlich,
auch nicht, ne, die Termine dann einzuhalten, weil wenn man dann für den ersten Zeit hat, den man trifft, dann steht der Termin mit dem zweiten nicht mehr, beziehungsweise man kommt eine Stunde zu spät oder mehr. Und wenn man dann hierher kommt und das nicht im Voraus schon die Termine monatelang vorher ausgemacht hat, ist es schwierig, Leute zu treffen, ne? Selbst Freunde. Und das merken wir halt schon, dieses durchstrukturierte hier in Deutschland und dann dieses, wir sagen auf Sao Tome, leve, so, lassen wir es mal kommen, Stück für Stück, dieses immer schön langsam von der Mentalität leve auf Sao Tome, dieses auf sich zukommen lassen. Einerseits kriegt man da nicht so viel hin, ne? Also kann nicht so viel eben umsetzen, wo man sagt, hier, ich kriege meine To-Do-Liste abgearbeitet, das ist in Sao Tome schwieriger, aber andererseits sind die, würde ich sagen, persönlichen Beziehungen dann, wenn man sich trifft, länger, ausführlicher, man teilt mehr Leben irgendwie durch Höhen und Tiefen.
Sao Tome, wie ist es mit der Lebensfreude?
Die Lebensfreude, ja, die muss man sich ein Stück weit sich da besinnen und drüber nachdenken, was will ich mit meinem Leben? Ich kann hier wie dort traurig sein oder fröhlich sein. Also das Glück findet man deshalb nicht dort. Also die Dinge, die am Anfang attraktiv erscheinen und begeistern, dieses Leve, nicht so viel Sorgen machen, nicht so viel planen, das kann am Anfang einen begeistern und nach einer Weile, wenn man Projekte selbst umsetzen möchte, hat es auch hohes Frustrationspotenzial. Denn wir bewegen uns ja in beiden Welten, in diesem langsamen und trotzdem nach Deutschland hin mit dem planerischen und müssen beides irgendwie hinbekommen. Und das ist schon ein ganz schöner Spagat mit einem Fuß im gemütlichen Chaos und anderer Fuß ganz durchstrukturiertes Büro. Und fröhlich sein, glücklich sein, das kommt für mich persönlich in eine Sicherheit, die ich empfinde durch meinen Glauben. Der gibt mir Zuversicht, der gibt mir Freude und Dankbarkeit für das, was wir machen können. Wir sind wirklich ehrlich dankbar, dass wir dort arbeiten können und sagen manchmal, wir möchten mit keinem tauschen. Wir freuen uns an unserer Terrasse, wo wir gemütlich manchmal einen Kaffee trinken können und freuen uns auch über die Wärme, das ist schon ein Faktor. Uns fällt es jetzt mittlerweile schwer, in den Wintermonaten nach Deutschland zu kommen. Aber glücklich macht uns das deshalb nicht. Mein Glücklichsein empfinde ich eher, wenn meine Beziehung in Ordnung ist mit meiner Frau. Wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet und die hat mir Gott geschenkt. Und dass wir uns immer noch so gut verstehen, das ist für mich ein Grund, dankbar und glücklich zu sein.
Gehen wir nochmal zu den Menschen auf Sao Tome. Wenn ich jemanden fragen würde, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Besitz, materiellem Wohlstand und Zufriedenheit? Ich glaube, dann sind sie beide. Dann sind sie in zwei völlig unterschiedlichen Welten unterwegs, Afrika und Europa, Deutschland. Also das werde ich Sie gleich fragen. Aber vorher will ich noch wissen, das Jahr hat 12 Monate. Wie viel davon leben Sie auf Sao Tome und wie viel in Deutschland?
Jetzt nach Covid haben wir uns dazu entschieden, im Sommer, also in circa 3 Monate hier in Deutschland zu sein und dann dreiviertel Jahr in Sao Tome, um eben diesen Wechsel zu haben, auch ne, mit Arztterminen und so weiter, was hier in Sao Tome nicht so möglich ist. Vorher waren wir auch manchmal 2-3 Jahre im Stück unten. Aber dadurch, dass unsere Eltern auch nicht jünger werden, machen wir das jetzt so. Wir auch nicht. Und von daher in Sao Tome ist es so, der Zusammenhang mit Besitz und Lebensfreude, wo man das schon sieht, die, ja, wir würden sagen, das sind wirklich die Ärmsten der Armen.
Welten verglichen, die Masterfrage, ist man umso zufriedener, umso mehr man eben auch besitzt? Das ist fast schon beantwortet, aber sagen Sie es nochmal.
Ja, also wir würden sagen, nein, ne? Denn egal wie viel man besitzt, glaube ich, man ist nie zufrieden und will immer mehr und noch mehr und nach oben sind ja keine Grenzen. Man sieht es ja in der Welt, in der Gesellschaft und wir merken, auch diejenigen, die unser Projekt unterstützen, sind nicht unbedingt diejenigen, die viel haben, sondern die sagen, ich möchte teilen, ich möchte abgeben, ich möchte auch anderen Menschen helfen Und das ist in São Tomé auch so. Diejenigen, die uns einladen in ihre Hütte, um ihren Fisch zu teilen, sind eben nicht die, die viel haben, sondern die gerne teilen und die offen sind und die mit sich und mit Gott und mit der Welt im Reinen sind. Und das ist für uns schön zu erleben. Und insbesondere dieses, man kann ja nicht planen. Es gibt keine Rente, es gibt keine Versicherung, es gibt keine Sozialhilfe. Man hat wirklich oft dieses von Hand im Mund, also das, was ich heute erarbeite, mit dem Geld kann ich mir am Abend dann die eine warme Mahlzeit kochen. Und wenn sich die Leute jetzt immer nur grübeln würden, in die Zukunft denken und was...
Wie wir das gerne machen.
Genau, ne? Wie wir das gerne machen. Was ist, wenn... Dann würden sie verrückt werden, glaube ich. Und es bringt auch nicht viel, weil man kann es nicht beeinflussen. Dankeschön. Und deswegen, weil ihnen so viel aus der Hand genommen ist, sie es eben nicht beeinflussen können, kann man ja nur jeden Tag nehmen, wie er ist und dafür dankbar sein, das Beste draus machen und dementsprechend auch ruhiger sein, weil man sich nicht so viel sorgt.
Was können wir Deutsche von den Menschen in São Tomé lernen?
Dass die Familie um einen herum, die Beziehungen um einen herum wirklich wichtig sind. Wie wir schon gesagt haben, vieles ist nicht planbar, man ist voneinander abhängig. Und den Leuten dort ist es sehr bewusst, dass sie von ihren Beziehungen um sie herum im engsten Familienkreis, auch wie im weiteren Familienkreis, wie zum Beispiel so eine Kirchengemeinde oder Leute, die man kennt, so in der Stadt, die in irgendwelchen Positionen sind, diese Beziehungen sind entscheidend, wenn ich irgendwas erreichen möchte oder darauf vertrauen möchte, dass mir jemand hilft, wenn ich Hilfe benötige.
Und könnten wir nicht unsere Anstrengungen, noch ein größeres Haus und noch ein schöneres Auto zu besitzen, etwas runterfahren, also und dafür einfach mehr Zeit haben? Wäre das nicht was, was man irgendwie vielleicht da auch lernen könnte? Weil Zeit ist ja offensichtlich da ein bisschen gefühlt mehr vorhanden als hier bei uns in der Region.
Würde ich fast widersprechen. Die Leute sind auch beschäftigt, die Zeit wird anders gefüllt, Prioritäten liegen anders. Und die Sehnsucht danach, bei jedem Einzelnen, je nach seinen Möglichkeiten, manchmal mehr daraus zu machen aus seinem Leben und mehr Perspektiven zu haben, zu entwickeln, die haben viele, aber sie sind ganz klar limitiert, weil schon unterschiedliche soziale Schichten sind so eine starken Barrieren, die normalerweise unüberwindbar gelten. Und woraus sie ihren Mut und Hoffnung und Tatendrang ziehen, erleben wir oft bei Leuten, die auch Vertrauen zu Gott empfinden, so wie sie Vertrauen zu anderen Personen um sie herum haben. Aber wenn die ihnen nicht helfen können, dann suchen sie Hilfe, zum Beispiel bei Gott im Glauben. Und der stärkt viele Leute auch mal zu wagen, aus dem normalen Umfeld auszubrechen oder zu träumen davon, studieren zu können. Natürlich, viele sehen sich danach, nach Europa zu kommen. Das ist auch ein Fakt und das beobachten wir auch mit Sorge. Denn fast jede Woche kennen wir Leute, die die Insel verlassen.
Vielleicht noch einmal zu dem Thema, weil es doch so spannend und auch irgendwie gerade sehr modern ist. Man hat das Gefühl, die Gesellschaft in Deutschland, auch die Menschen hier sind besonders gestresst. Sie haben so unglaublich viel zu tun und irgendwie, ich weiß auch nicht, ziemlich viel Druck auf dem Kessel, um es mal so zu sagen. Ist das was, was dort nicht ganz so zu treffen ist? Also ist es doch ein bisschen entspannter?
Wir würden sagen schon. Ne? Insbesondere das Thema Zeit, Zeitmanagement, und da liegen halt die Prioritäten. Ne? Wie setze ich meine Prioritäten? Was ist mir wichtig? Und da ist bei den Afrikanern, also eben auch bei unseren São Tomenses, die Priorität Beziehung immer vorrangig vor Arbeit, vor, ne, insbesondere auch Familie, Freundschaften. Das hat immer Vorrang. Und wenn irgendwas passiert, ist es selbstverständlich, dass man da nicht zur Arbeit geht oder Termine ausfallen lässt. Oder wenn eine Beerdigung ansteht, dann ist es selbstverständlich, dass da alle hingehen. Zum Beispiel bei einer Trauerfamilie, man trifft sich eine Woche lang jeden Abend zusammen und da kommt jeder vorbei, und das ist einfach dieses Miteinanderleben und Zeit verbringen. Das ist ein sehr hohes Gut und was wir auch so ein Stück weit mit hierher nehmen und dann insbesondere merken, dass es hier eben doch ganz anders ist und wir immer mehr auch merken, dass es doch eigentlich das Wertvollste ist, was wir haben, diese Zeit. Die kann man sich eben nicht erkaufen, sondern die muss man sich frei nehmen und sagen, oh, ich habe keine Zeit. Zeit. Das stimmt ja, jeder hat 24 Stunden, sondern wie setze ich meine Prioritäten, wie setze ich meine Zeit ein und dementsprechend zeige ich ja, was ist mir wichtig im Leben.
Wie ist es eigentlich mit dem Smartphone? Gibt es wahrscheinlich dort auch, hat sich durch die Einführung da einiges geändert, also auch vom Tagesablauf oder bei den Menschen?
Ja, das ist bei uns natürlich genauso präsent bei den meisten Leuten auf der Insel. Das passt aber auch dazu, dass sie ja von ihrer Kultur her ein sehr kommunikatives Völkchen sind und es ganz wichtig ist, miteinander zu reden und im Kontakt zu bleiben. Und da ja viele Leute auf der Insel verstreut sind, beziehungsweise auch im Ausland sind, in Angola oder Portugal oder London, ist das Smartphone eine geniale Erfindung, die allen dient, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Und öffnet natürlich auch den Blick in die weite Welt und zeigt es auch, die Lebensrealitäten scheinbar in einer anderen Welt schöner sind. Und es bringt natürlich in unsere Kultur, in unser Land auch eine Sehnsucht, ja, ein Stück weit hier auszubrechen und das Weite zu suchen.
Die Zeit vergeht schnell und Sie fliegen dann auch wieder zurück. Gibt es was Sie jetzt schon vermissen?
Was wir vermissen? Ja, unsere Freunde. Würde ich sagen, wir haben ja da auch schon gute Freunde gewonnen. Dieses eben unkomplizierte Zusammenkommen, ne? Natürlich von der Insel, wir vermissen das Meer, wir lieben das Meer. Und da wir von einer kleinen Insel sind, hat man viel Küste, ist schnell am Strand.
Gute Wassertemperaturen auch, glaube ich, ne?
Wasser, ja, hier in Deutschland gehen wir nicht mehr ins Wasser, es ist eindeutig
Wie warm ist es dort?
Ja, so zwischen 27 und 29 Grad.
Uiuiui, das ist schon, ne? Schon Schwimmbadtemperatur, ist schon ziemlich gut. Ja. Vielleicht eine Sache, die wunderbar ans Ende dieser Sendung passt, ist Dankbarkeit. Ich bin Ihnen da dankbar, dass wir die Sendung machen können. Man kann ja auch wirklich für vieles dankbar sein. Wie ist mit der Dankbarkeit der Menschen dort? Wie können Sie das spüren oder fühlen?
Man ist unterwegs, kommt in ein kleines, armes Fischerdörfchen und kann dort lang gehen und man kommt mit Menschen ins Gespräch und Man lächelt miteinander, man hört sich zu, schaut sich an und geht ein paar Meter zusammen, setzt sich an das Fischerboot und man hat das Gefühl, die Leute sind nicht gestresst und das ist was Dankbares, wenn Menschen nicht die ganze Zeit am Rennen sind, ne? Und ein Lächeln haben, ob es nun Kinder sind oder manchmal auch ältere Leute. Das wird dann schon deutlich.
Ja, Dankbarkeit fürs Leben. Zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat, dann wird nicht gesagt, oh, wir wünschen dir, ne, für Glück, Gottes Segen fürs neue Lebensjahr, sondern man ist dankbar auch Gott gegenüber für das Jahr, was man vollenden konnte. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man wieder ein Jahr älter geworden ist. Und von daher lebt man mehr im Jetzt, im Sein und nicht in der Zukunft. Man ist einfach dankbar, dass für den Tag heute und für das vollendete Lebensjahr und für die Menschen, die einen umgeben. Und alles, was in der Zukunft ist, naja, das wird man dann sehen. Aber man macht sich da nicht so einen Stress drum. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zum Thema Dankbarkeit.
Wunderbar. Dann bin ich jetzt sehr dankbar, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben. Und ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir die Sendung beenden mit ein bisschen Portugiesisch. Könnten Sie vielleicht sagen, das, was Mürek trifft. Und wir wünschen den Hörern einen schönen Sonntag. Und freuen uns, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wiedersehen. Können wir das auf Portugiesisch machen?
Sim, claro, podemos. Nós desejamos domingo abençoado para todas as pessoas que estão a ouvir estas novidades de São Tomé e Príncipe e talvez, se Deus permite, podemos encontrar na nossa ilha, São Tomé e Príncipe.
Das hätte ich nicht sagen können. Herzlichen Dank. Einen schönen Sonntag wünsche ich und alles Gute und bis bald. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.